Ja, ich begrüße euch zu unserem Podcast Simple Politik. Ich freue mich sehr, dass ihr hierher gefunden habt. Unser Ziel ist es, Politik für alle verständlich und auch, ja, wenn möglich, ein bisschen interessant für jeden darzustellen. Genau, wir wollen uns heute in unserer ersten Folge mit der Demokratie auseinandersetzen und ja, klären erstmal, was Demokratie überhaupt ist und vor allem, wie sie unserer Meinung nach in der Zukunft aussehen könnte. Ja, ich bin Nele und ich würde sagen, meine Kollegen stellen sich einfach mal vor.
Ja, genau, dann würde ich einfach mal weitermachen, denn ich bin Miguel und ich werde mich heute in diesem Podcast vor allem auf die Entstehung der Demokratie und ein praktisches Beispiel konzentrieren. Und ja, genau. Deshalb versuche ich so meinen Beitrag damit zu leiten.
Ja, ich bin Ronja. Ich werde den Ist-Zustand klären, das erste Szenario, was wir uns darunter vorstellen. Dann einmal natürlich den Anfang von unserem Tag in der Zukunft der Demokratie. Und am Ende nochmal, was Forscher denken, wie die junge Generation sich einbringen will.
Ja, ich bin Emilia. Und ich werde in diesem Podcast erstmal klären, was überhaupt Demokratie ist und ja, wie die Zukunft aussehen wird. Also ja, praktisch das dritte Szenario, die verbessernde Situation ja, erklären. Und genau. Der erste Schritt in Richtung Demokratie war die Ablösung der konstitutionellen Monarchie durch die Weimarer Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Diese wurde jedoch schon 1933 von der nationalsozialistischen Diktatur abgelöst. Nach diesem Zusammenbrechen der NS-Diktatur begann ein holpriger Weg zur demokratischen Einheit. 1949 begann mit den Landtagswahlen und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland der zweite Übergang zur Demokratie. Die Demokratie ist heute eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschen. Doch der Begriff ist wandelbar. Wie wird wohl die Demokratie der Zukunft aussehen? Ja, die Demokratie ist die Staatsform, bei der alle Staatsgewalt von der Gesamtheit des Volkes ausgeht. Der durch Abstimmung ermittelte Mehrheitswille gilt als Entscheidung der Gesamtheit. Es ist also nicht unbedingt allgemeine Zustimmung zu jeder einzelnen Entscheidung erforderlich. Gesetzgebendes und regierungsbildendes Organ des Volkswillens in der repräsentativen Demokratie ist die Volksvertretung. Das Parlament bildet damit die Legislative. Die demokratische Willensbildung bei den Wahlen zur Volksvertretung wird wesentlich durch die politischen Parteien beeinflusst.
Jetzt wissen wir, was die Demokratie eigentlich ist. Doch, wenn wir das dazu wissen, stellt sich mir zum Beispiel die Frage, wie ist die Demokratie überhaupt entstanden? Die Ursprünge der Demokratie findet man in der Antike, ungefähr 5. bis 6. Jahrhundert vor Christus, in Griechenland. Denn die Landschaft dort ist sehr bergig und es gibt zerklüftete Küsten und viele kleine Buchten und Inseln. Und das hat dazu beigetragen, dass sich damals keine großen Königreiche gebildet haben, sondern eher ganz viele kleine Stadtstaaten. Diese waren alle unabhängig voneinander, weil sie räumlich getrennt waren. Diese Stadtstaaten wurden dementsprechend auch Polis genannt und die größte unter ihnen war Athen. Als es dann 594 vor Christus zu großen Unruhen kam, wurde Solon zum Volksvertreter gewählt. Er sollte als eine Art Friedensrichter dafür sorgen, dass wieder Ruhe und Ordnung einkehrt. Solon schuf einige Gesetze, in denen die Rechte und Pflichten der Bürger festgelegt waren, und diese Gesetze ließ er auch erstmals aufschreiben, damit jeder Bürger sich darüber informieren konnte. Außerdem teilte er die Gesellschaft in 4 Klassen von Bürgern ein: Großgrundbesitzer, Handwerker und Händler, Bauern sowie Tagelöhner. Damit die armen Leute, die ihre Stimme bei den Wahlen meistens bei den Adligen abgeben mussten, damit das halt nicht mehr stattfindet, befreite er sie von ihren Schulden und damit schuf er ganz wesentliche Voraussetzungen für eine Demokratie, Aber auch wenn alle Bürger die Volksversammlung wählen durften, so konnten nur Angehörige der reichsten Schicht ein Staatsamt übernehmen. Und deshalb wuchs die Unzufriedenheit der Bevölkerung und es kam dann nach einiger Zeit wieder zu einer Diktatur. Als es dann 507 vor Christus erneut zu einer Blütezeit der Demokratie kam, wurde wieder eine Volksversammlung eingeführt und alle männlichen Bürger durften dann wählen und waren auch rechtlich vollkommen gleichgestellt. Zu den Bürgern zählten dann aber nur bestimmte Einwohner und das waren halt keine Frauen, Sklaven oder Zuwanderer. Diese blieben also von der Wahl, also von der Demokratie, ausgeschlossen. Die Bürger waren automatisch Mitglieder der Volksversammlung und hatten alle das gleiche Stimmrecht. Jeder konnte sich also für ein Amt wählen lassen, was eine große Veränderung zu vorher war, wo ja nur die Reichsten sich wählen lassen konnten. Und damit wurde dann halt die größte Voraussetzung für die heutige Demokratie geschaffen.
Ja, nachdem wir nun wissen, was die Demokratie ist und vor allem, was für eine Bedeutung sie hatte, auch schon früher und woher sie kommt, haben wir uns gedacht, welche Szenarien könnte es jetzt in der Zukunft geben? Ich beginne dabei mit dem ersten Szenario, der Ist-Zustand. Also wir denken, dass die bei Wahlen zu beobachtende geringe Beteiligung sich auf die Unzufriedenheit der Bürger zurückführen lässt und außerdem halt die Volksparteien immer mehr an Stimmen verlieren und somit natürlich auch an Bedeutung. Die frei werdenden Räume werden dann von extremeren Parteien, so wie Linke oder Rechte, eingenommen und diese arbeiten im Zweifel auf Systemtransformation oder sogar politische Monopolisierung hin. Und durch das unzufriedene Bürgertum, was sich Veränderung wünscht, werden diese dann auch noch eher gewählt, denn bei ihnen ist das auf jeden Fall zu erwarten. Damit nehmen sie den Frust der Wähler zum Anlass ihrer Agitation. Das ist nicht alles, aber schon das sollte das Bürgertum alarmieren. Als nächstes haben wir dann uns darauf bedacht, welche Szenarien es in der Zukunft geben könnte. Einmal haben wir dabei die gleichbleibende Situation, die ich gleich nochmal erklären werde, dann die Verschlechterung der Situation und im Anschluss dann die Verbesserung der Situation. Damit würde ich dann mal direkt mit der gleichbleibenden Situation anfangen. Ja, das Erste, was mir einfällt, ist, dass die allgemeine Akzeptanz bestehen bleibt, also auch die Resignation, also das Fügen. Jedoch würde immer noch eine fehlende Partizipation andauern, was auf Dauer für die Demokratie etwas Schlechtes ist. Logischerweise wird auch nichts groß in der Demokratie oder an der Staatsform sich verändern. Und durch die fehlende Partizipation ist auch die Wahlbeteiligung gering. Und wahrscheinlich sie wird wahrscheinlich sogar noch weniger. Durch die Lücken, die entstehen, kommt es, wie schon gesagt, zu mehr und mehr Extremismus, der große Volksunruhen und auch eine wachsende Unzufriedenheit praktisch mit sich bringt. Eine gute Tatsache ist aber, dass sich der Pluralismus verstärkt. Aber auch gibt es mehr Splitterparteien in unserem Land. Durch diese kommt es dann wiederum zu einem immer größer werdenden Bundestag, der nicht nur dann die weiter gering werdende Volksvertretung und Interessenvertretung mit sich bringt, sondern natürlich auch mehr Bürokratie, längere Entscheidungsfindungen, hohe Kosten zum Unterhalt und in kritischer Situation dann natürlich auch des Neubaus vom Bundestag. Und dann im Anschluss den 10 politischen Prozess mit sich heranführt. All diese Auswirkungen haben große Einflüsse auf unsere Infrastruktur und vor allem auch auf unsere Wirtschaft, was die Politiker natürlich nicht versauen wollen. Oder eher gesagt, sie wollen natürlich eine gute Wirtschaft und eine super Infrastruktur. Diese Demokratie hält sie würde an allen Traditionen festhalten und vor allem durch die oft eher älteren Menschen, die Sturheit vorzeigen, ist die Demokratie auch nicht offen für Neues. Natürlich ist nicht jeder Mensch so, aber viele. Die großen Volksparteien gehen ein und am Ende steht dann, dass es keine politische Entwicklung gibt.
Ja, also ich mache dann mal weiter mit dem zweiten Szenario, also der Verschlechterung der Situation. Also es wird natürlich eine starke, weiter sinkende Wahlbeteiligung geben. Außerdem wird das Volk in politische Lager aufgespalten und ja, das führt natürlich auch zum verstärkten Extremismus, also sowie auf der linken als auch auf der rechten Seite. Außerdem gibt es wenig Volks- und Interessenvertretung und das politische Verhalten wird mehr und mehr mediengesteuert. Das heißt, die Menschen übernehmen sozusagen die ihnen vorgesetzte Meinung der Medien. Außerdem wird sich von guten neuen, vor allem Maßnahmen, abgewendet, die vielleicht positive Auswirkungen auf unsere Situation hätten. Und stattdessen ist halt die Offenheit für konventionelle, eventuell auch fehlerhafte Dinge viel größer. Der Bundestag, das ist halt ähnlich wie in der Situation, die Ronja euch gerade schon vorgestellt hat, wird halt größer. Das heißt, es gibt einen größeren bürokratischen Aufwand, eine längere Entscheidungsfindung. Genau, also eben das, was Ronja auch schon erwähnt hat. Und generell merkt man auch, dass mein Szenario Ronjas auch ein bisschen ähnelt, beziehungsweise auch nicht nur ein bisschen, was natürlich auch darauf hinweist, dass wir denken, dass sich in der Demokratie momentan noch einige Dinge ändern sollten. Genau. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der Egoismus. Einmal von den Seiten der Parteien, aber auch von Seiten der Politiker. Einfach nur zum Beispiel, weil sie Angst haben, abgewählt zu werden. Aber natürlich auch Egoismus von Seiten des Volkes, also allgemein von allen Menschen, weil jeder irgendwie die für sich vorteilhafteste Situation aus allem rausholen möchte. Genau, und der letzte Punkt ist dann eben, dass auch Gelder in falsche Projekte investiert werden können. Ein Beispiel für die Verschlechterung der Situation ist, dass Profiteure dieser Entwicklung vor allem Populisten und Demagogen sind. Also Populisten sind Menschen, die durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst des Volkes gewinnen möchten. Und Demagogen hetzen eben durch Reden politisch auf. Und ja, sie wollen sich eben die Medien zu eigen machen und diese auch überbieten. 5 Strategien, die man bezüglich darauf bisher schon beobachten konnte, ist zunächst einmal personalisieren und dramatisieren, also möglichst immer und überall, wo es gerade geht. Des Weiteren werden einfache Nachrichten komplizierteren vorgezogen, ist ja klar. Es werden auch nur Ereignisse sozusagen genannt in den Medien, die die Nähe zum Publikum haben, also kulturell und auch politisch. Und was man natürlich auch so vielleicht schon selbst mal mitbekommen hat, ist natürlich, dass schlechte Nachrichten immer besser, also nicht immer, aber oft bei dem Volk besser als gute Nachrichten ankommen. Weil, ja, kann man sich natürlich immer schön drüber aufregen und diskutieren. Genau. Und ja, die Priorität haben natürlich erregende und sensationelle Sachverhalte. Das Problem dabei ist dann natürlich, dass die Populisten und Demagogen nicht mehr erreichbar für andere Meinungen sind. Also sie sind halt der Meinung, dass nur ihre Ansichten richtig sind und möchten sich auch überhaupt nicht mehr auf irgendwelche anderen einlassen. Und beide sind quasi im Wesentlichen nur noch antipolitisch und postfaktisch. Also das heißt, sie sind eben dafür, dass Fakten überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt stehen und ihre Aussagen sollen nur ihrem eigenen Interesse und dem Interesse eben ihrer Gruppe dienen, sozusagen. Dazu sagt zum Beispiel auch der Physiker und Philosoph Eduard Kaiser, Demokratie der Nicht-Wissen-Wollen-Gesellschaft ist das Ideal für diese Menschen und Wahrheit und Objektivität spielen für sie überhaupt gar keine Rolle mehr. Also entscheidend für sie werden bezüglich darauf auch Internet und eben vor allem soziale Medien. Zum Beispiel, was ich auch wirklich krass finde, sag ich mal, was ich gelesen habe, dass die AfD bei Facebook viel mehr Freunde und Follower hat als alle anderen deutschen Parteien zusammen eben auf dieser Plattform, woran man eben gut erkennen kann, dass die AfD eben auch ein Beispiel für diesen Populismus und auch Demagogen sind. Ja, mittlerweile gibt es sogar schon geschlossene Gruppen auf Facebook, die direkt gegen Minderheiten, Politiker oder auch Verfassungsorgane agieren. Ja, was ich echt interessant, aber auch irgendwie gefährlich finde, natürlich für unsere Zukunft.
Vielleicht auch sehr abschreckend, oder?
Ja, genau. Also hätte ich wirklich auch, ich wusste das vorher nicht, bevor ich es nicht gelesen habe. Also so finde ich auch. Also da merkt man ja auch, wen die AfD eben alles anspricht.
Man muss ja natürlich dann auch sagen, dass nicht jeder von der AfD so denkt, aber viele bestimmt, ja.
Genau, und wir müssen eben auch erkennen, dass ohne das Internet dieser neue Populismus eben vor allem von rechts, also der rechte Populismus in Europa und der USA überhaupt gar nicht so erfolgreich gewesen wäre. Ja, die Ursachen für unsere verschlechternde Situation, also eben vor allem für das steigende Misstrauen auch der Bürger, sollen Wertewandel und die Individualisierung sein, die nämlich im Volk auf Desinteresse umschlagen. Zwar ist das politische Interesse der Bürger heute größer als früher, jedoch zeigen sich in Bezug auf Demokratie die Verschlechterung vor allem in drei Symptomen. Und zwar ist das natürlich einmal der Rückgang der Wahlbeteiligung. Also das hat man vielleicht auch, könnt ihr euch noch dran erinnern, unsere Bürgermeisterwahl, die ja vor kurzem stattgefunden hat, da war ja die Wahlbeteiligung auch, ja, ich sag mal, erschreckend niedrig. Genau, dann gibt es natürlich auch noch die stärkere Wählerwanderung und auch der Mitgliederverlust in den Parteien.
Ja, als letztes Szenario stellen wir uns eine verbesserte Situation vor. Das heißt, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung stark ansteigt und somit die Partizipation der Bürger am politischen Prozess zunimmt. Die Zustimmung des Volkes ist somit weitreichender und das demokratische Zusammenleben generell friedlicher. Ebenso sehen wir in einer verbesserten Situation Elemente der plebiszitären Demokratie. Die Politik findet also einfach näher am Volk statt. Ebenso können wir für Wahlen auch modernere Mittel einsetzen. Die Medien informieren in der verbesserten Situation ausgeglichener. Das heißt, dass nicht nur noch negative Ereignisse im Vordergrund stehen, sondern auch über positive Ereignisse berichtet wird. Damit sich die Zukunft der Demokratie verbessert, müssen wir verschiedene Maßnahmen treffen. Zum einen braucht man zukünftig Erzählungen, die nicht den alten Milieus des 19. und 20. Jahrhunderts entsprechen. Und das Recht, wählen zu gehen, wird kombiniert mit dem Recht, gehört zu werden. Das heißt, Bürger können einfach mehr mit einbringen, also selber Vorschläge bringen und genau durch die Bürgerbeteiligung, also die aktive Bürgerbeteiligung an der Politik erhöht somit auch die Zufriedenheit mit der Demokratie und die Akzeptanz von politischen Entscheidungen. Das neue Leitbild der partizipativen Demokratie stößt hier auf eine höhere Zustimmung als das Leitbild der rein repräsentativen Demokratie.
Ja, das neue Leitbild der partizipativen Demokratie stößt hier auf eine höhere Zustimmung als das Leitbild der rein repräsentativen Demokratie.
Die Bürger sind in beiden Ländern glücklicher, wirtschaftlich erfolgreicher und ja, sozial engagierter. Mit inszenierten Talkshows und Interviews tragen sie seit Jahren zur Politik und Elitenverdrossenheit bei. Zu Skandalisierung, Polarisierung und Moralisierung. Die Parteien streiten um die besten Ideen und Lösungen und die Bürger beraten und geben am Ende ihr Votum für die Wahl ab. Ob sich der Wähler beim Gang zur Wahlurne davon beeinflussen lässt, bleibt am Ende seine freie Entscheidung. Die Repräsentation bedeutet für die Parteien nicht mehr die Repräsentation, also die Wiedergabe von etwas, das bereits existiert, sondern das Erschaffen von etwas, das zuvor nicht existiert hat.
Also damit ist halt auch so gemeint, dass sie jetzt, was sie jetzt die letzten Jahre wieder gibt, das, was sie denken, was sie was das Volk hören möchte, sondern halt aktiv Lösungsansätze besprechen und auch eigene realisierbare Lösungen vorbringen und auch Lösungen vom Volk einbenutzen, halt Neues überdenken und nicht altbewährte Methoden anwenden, weil das ja sonst immer so gut geklappt hat.
Ja, genau. Ein Beispiel ist Maria Weißband, die frühere Sprecherin der Piraten, hat den unternehmerischen Politikern als offene Politiker definiert. Die drei Kriterien verbindet. Zum einen ist das die Authentizität, das heißt, was wir selbst sind. Also nichts Dargestelltes, sondern etwas, ja, Reales. Zum anderen die Aufklärung, also das Sachliche und die Ansprechbarkeit. Also, ja, die Kompetenz, sozusagen. Eine Revitalisierung der Demokratie geht immer einher mit einer Politik der Authentizität und der Vitalität sowie mit einem Kulturwandel.
Ja, also das bedeutet halt, dass sich die Politiker und die Repräsentanten der Demokratie und des Volkes sich einer Sache verpflichten und Engagement für eine Sache zeigen, die halt möglichst viele und am besten auch das gesamte Volk als gut und gerecht empfinden. Ein Beispiel dafür ist, also was jetzt viele Menschen auch thematisieren, ist die Auslosung. Und das soll halt die Vielfalt der Gesellschaft darstellen. Also sollen wir jetzt ab sofort per Los an die Macht kommen? Das ist seit Aristoteles nicht neu. Als Antwort auf den aktuellen Zustand der Demokratie wird die politische Idee wiederentdeckt und weiterentwickelt. In der Hoffnung, der Vielfalt in der Gesellschaft gerecht zu werden. Der Publizist Timo Rieck hat 2013 mit dem Buch Demokratie für Deutschland einen eigenen Reformvorschlag vorgelegt. Die Auslosung von Bürgern ist die einzige Möglichkeit, um eine repräsentative Stichprobe zu erhalten. Bei jedem anderen Verfahren haben wir immer eine Selbstselektion. Leute kommen, weil sie sich beteiligen wollen. Sie folgen einer Einladung. Sie gründen selber eine Bürgerinitiative und werden aktiv. Jedenfalls kommen sie aus sich heraus. Und das ist immer nur eine bestimmte Gruppe. Wenn wir die Diversität oder Heterogenität der Bevölkerung haben wollen, dann brauchen wir die Auslosung, weil nichts anderes das gewährleisten kann. Also das ist jetzt ein Zitat von ihm gewesen. Aber können Bürgerinnen und Bürger das überhaupt? Mitreden, beraten, kreative Empfehlungen geben? Und wie soll das im Detail passieren?
Bevor du jetzt weitermachst, also ich frage mich das natürlich auch, und vor allem würde ich mich fragen, ob es nicht sogar so ist, dass es vielleicht totaler Schwachsinn ist, diese Auslosung zu machen. Vor allem, weil vielleicht die, die man dann auslost, überhaupt gar keinen Plan von der Situation hätten.
Ja, genau. Also das ist ein genereller Kritikpunkt an dieser Theorie und an diesem Vorschlag. Und deshalb wurde in Magdeburg ein Experiment genau dazu gemacht. Und zwar haben sich Patricia Nanz und ihr Team vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, kurz IASS, Gedanken und ein Experiment gestaltet, um Prozesse der Bürgerbeteiligung untersuchen zu können. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, welchen Einfluss die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit auf das Ergebnis von Bürgerbeteiligungsverfahren haben, bei denen Bürgerinnen und Bürger aufeinandertreffen, die sich noch nie zuvor begegnet sind, weil sie dann ja auch verschiedene Interessen und Meinungen und Bildungsstandards und generell alles, diese gesamte Diversität, die in Deutschland herrscht, darstellen. Wir haben uns dazu entschlossen, weil es wenige Gelegenheiten gibt, so ein Experiment machen zu können. Also sagt Patricia Natz. Dank der Stadt Magdeburg und dem NDR konnten wir das tun. Das ist eine einzige Gelegenheit zu sehen, was in diesen Prozessen genau passiert. Und das war halt so eine der Leitfragen in diesem Experiment. Und die Stadt Magdeburg hat halt Adressen und Melderegister beigesteuert und Zufallsbürger ins Rathaus eingeladen. Und dieses gesamte Experiment lief halt wie folgt ab. An 3 Tagen testen die Wissenschaftler unterschiedliche Gesprächsansätze. Die Zufallsbürger arbeiten mal mit, mal ohne Moderation, mal streng, formal, mal locker und offen. Für das Experiment mussten alle Gruppen Antworten auf dieselbe städtebauliche Frage finden. Wie kann die Innenstadt von Magdeburg für Fußgänger attraktiver gestaltet werden? Damit wählten die Forscher bewusst ein Thema, das für die Stadt eine reale kommunalpolitische Bedeutung hat. Also das heißt, dass halt alle Menschen tatsächlich in Kontakt damit stehen. Damit hat sich jetzt auch deine Frage erledigt, Ronja. Was ist passiert jetzt, wenn Menschen gar keine Ahnung davon haben? Weil so wie hier in diesem Experiment ist es halt so, dass es
allen Menschen gemein ist, also dass jeder Mensch damit was zu tun hat, oder?
Genau. Und wenn man das später auf die gesamte Politik überträgt, stärkt man ja die Partizipation der Bürger und kann somit mehr Mitwirkung der Bürger bewirken.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das könnte sogar sehr positiv sein, diese Auslosung. Und natürlich könnte es auch eine große Bedeutung entwickeln.
Genau. Also generell wurde das ja auf 2 Tage verteilt, das Experiment. Und zwar hat man jeden Tag die Gruppen genau 3 Stunden Zeit, um sich halt um eine Empfehlung für den Stadtrat zu entwickeln. Und diese Zufallsbürger sind halt ganz auf sich allein gestellt. Sie müssen sich selbst organisieren, dafür sorgen, dass jeder zu Wort kommt und dass sie ihre Ergebnisse festhalten und letztendlich auch vorstellen können. Kann das gut gehen? Weil das ist diese Frage, die mir jetzt auf jeden Fall sofort in den Kopf kommen würde. Wenn jetzt zufällig ausgewählte Bürger auf einem Haufen sitzen und jetzt irgendwelche Empfehlungen für die Politik treffen sollen und erstellen sollen. Und ja, das behandelt halt dieses Experiment. Und selbst die Forscher sind erstaunt, dass halt diese Männer und Frauen, die sich halt ausgewählt haben, ohne jede Anweisung alles für sich selbst organisieren und auch wirklich was dabei herausbekommen. Denn erst schreiben sie jeder für sich ihre Ideen auf und dann kommen sie schnell ins Gespräch, tauschen sich untereinander aus oder lassen sich dabei als Einzelne als Wortführer hervortun und andere dominieren. Und damit haben die Wissenschaftler nicht unbedingt gerechnet. Aber die Bürger sind begeistert, weil sie haben sich halt von diesem ganzen Konzept angesprochen gefühlt, diese Demokratie neu entdecken zu dürfen. Und somit kommen sie halt auch in Berührung mit diesem ganzen politischen Prozess und können sich selbst einbringen und ihre eigenen Vorstellungen auch vertreten. Am 2. Tag wurde dann jemand anderes als Gesprächsleiter hinzugesetzt. Und da war die Resonanz nicht ganz so gut. Also die Bürger selbst haben sich halt freier gefühlt, als sie alleine waren und wirklich für sich komplett unabhängig von irgendwelchen Gesprächsführern ihre Vorschläge diskutieren und auswerten konnten. Und als Konsequenz daraus konnte sich schließen lassen, dass diese Zufallslosung für die Bürger und dieser Bürgerrat, was das halt darstellt, das Gemeinschaftsgefühl in diesem Rat gestärkt hat und dass sie schnell zu Kompromissen gekommen sind und dass es eine richtig gute Lösung ist. Ich zum Beispiel habe, nachdem ich dieses Experiment kennengelernt habe, fand das total interessant und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die später in die Demokratie mit einfließen kann, um halt direkte Volksentscheidungen und Möglichkeiten der Volksvertretung einzubinden in die Demokratie.
Also ich finde es auf jeden Fall auch sehr interessant und ich wollte nochmal fragen, gibt es dann da irgendwie auch, also jetzt bezogen auf so ein Losverfahren, auch so ein
Mindestalter oder kann man irgendwie, ja, ab wann kann man denn jetzt irgendwie so ein Politiker werden oder da gelost werden überhaupt?
Naja, das ist ja bis jetzt nur eine theoretische Annahme, dass halt das später eingebunden wird.
Ja.
Wahrscheinlich wird es an das ganz normale Wahlalter gekoppelt. Wenn man jetzt diskutiert, dass das Wahlalter auf 16 heruntergesetzt wird, dann kann man ab 16 in diesen Bürgerrat eingeladen werden.
Ach krass,
und
okay.
Und dann seine Vorschläge mit einbringen. Es ist halt immer noch in den Startlöchern und kann immer weiterentwickelt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine große Möglichkeit und eine bisher noch unentdeckte Ressource, wie man halt das Volk ja mit einbinden kann.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, also nachdem wir nun diese wirklich interessante Theorie gehört haben, kommen wir zu unserem kleinen Gedankenspiel. Und zwar, wie würde ein Tag in der Zukunft bei den Wahlen aussehen zum Beispiel? Also einfach ein Tag in der Zukunft.
Natürlich, also meinst du, ohne dich jetzt so unterbrechen zu wollen, okay, doch, mache ich schon, aber meinst du, oh, jetzt so, wie wir jetzt alles besprochen haben, unsere ganzen Punkte, die wir vorher ja in unseren Szenarien auch erwähnt hatten, meinst du die jetzt, dass wir die alle mit einbinden?
Also teilweise, klar. Wir stellen uns ja selbst den Tag in der Zukunft vor,
ja, genau,
dass wir einen Teil auf jeden Fall mit reinnehmen und uns einfach mal einen kleinen Plan machen, wie ein Tag aussehen könnte.
Also einfach nur als kleine Hypothese, wie es später in 20 Jahren ist, wenn wir zu gehen.
Ja, genau.
Okay.
Nun gut, also natürlich fängt es ganz normal an. Wie jeder Mensch, wir stehen auf, essen Frühstück. Und wahrscheinlich hören auch viele Menschen Nachrichten. Auf jeden Fall hören wir die Nachrichten. Dabei werden alle möglichen Sachen gesagt, die zum Beispiel in den letzten Jahren in der Demokratie passiert sind, wie dass das Wahlalter auf 16 heruntergesetzt wird und dass die Wahlbeteiligung in den letzten 20 Jahren um fast 50% gestiegen ist. Natürlich, dass der Bundestag über neue Wahlmethoden abstimmt und es gibt plebiszitäre Abstimmungen und halt eine morgendliche Losung für den Bürgerrat, wie wir auch in dem Experiment schon gesehen haben. Und ja, es gibt eine allgemeine Wirtschaftsblüte, da die allgemeine Zufriedenheit der Bürger im Staat sehr, sehr hoch ist. Und wir einfach keinen, oder nein, nicht keinen, aber sehr wenig Unzufriedenheit haben. Was man dabei beobachten kann, oder nein, eher gesagt, erstmal gehen wir natürlich wählen. Heute ist Wahltag und es geht aber nun viel einfacher. Das heißt, wir brauchen keine Wahlkabinen mehr. Es gibt die App zum Wählen und das geht ganz einfach und schnell über Internet. Es gibt eine schnelle Auswertung und es gibt sogar Live-Ansichten, die man dabei betrachten kann. Ja, weniger Wahlbetrug ist dabei natürlich ein wichtiger Aspekt. Und es gibt eine Kostenminimierung, weil natürlich viel weniger Aufwand dabei nötig ist. Ja, als nächstes legen wir unsere Vorschläge, Lösungsansätze beim Bürgerrat rein und können dort diskutieren. Dafür müssen wir dann nicht protestieren gehen, was natürlich für uns viel einfacher ist, da wir unsere Vorschläge direkt reingeben können. Ja, was dann dabei rauskommt, ist natürlich, dass Jugend oder halt auch jüngere Wähler sich viel mehr beteiligen an der Wahl. Und das kommt natürlich auch davon, dass wir eine teilweise oder eher gesagt die Digitalisierung mit in der Wahl eingebracht haben. Die App unterstützt unsere Jugend. Das heißt, die Jugend beschäftigt sich so viel mit Apps, mit dem Internet, mit der Technik, dass es einfach für sie auch viel einfacher ist, dort wählen zu gehen, anstatt sich noch zu einer Wahlkabine bewegen zu müssen. Ja, was wir dabei natürlich für Risikos haben, ist zum Beispiel ein erhöhtes Risiko an Cyberkriminalität und natürlich auch im Umkehrschluss, dass sich vielleicht große alte Parteien auflösen und vielleicht sogar durch das junge Wahlalter nun, dass es eine unüberlegte Wahl gibt. und die dann zu anderen Folgen führen könnte. Ja, dabei kommt natürlich raus, dass die Volksvorschläge direkt diskutiert und besprochen werden. Es gibt eine direkte Auseinandersetzung mit Volksinteressen. Und die Parteien sollen ein einfaches und für alle zugängliches Wahlprogramm vorlegen und dieses natürlich auch einhalten. Ja.
Man kann also sagen, dass unsere Demokratie bisher auf zwei Säulen stand. Einmal die repräsentative Demokratie, also die Entscheidungsfindung durch gewählte Parlamentarier, und die direkte Demokratie durch Abstimmung per Volksentscheid. Jetzt soll aber eine dritte Säule hinzukommen. So Bürger werden zu Lobbyisten ihrer selbst. Sie beraten die Politik und entscheiden mit. Sie bringen ihre eigenen Volksvorschläge, ihre Lösungsvorschläge für Probleme mit ein. Die Politikwissenschaftlerin Patricia Nanz hat mit Klaus Leckwi 2016 das Buch Die Konsultative geschrieben. Sie meint, handlungsfähig könne nur bleiben, wer demokratische Innovation ausprobiere, indem Menschen die Möglichkeit bekommen sollten, sich an bestimmten Fragen zu beteiligen, zu denen sie durchaus nicht nur eine Meinung haben, sondern zu denen sie auch gemeinsam Lösungen erarbeiten können. Für die Politikaktivistin Claudine ist der Bürgerrat ein wichtiger neuer Baustein, um die Demokratie weiterzuentwickeln. So sagt sie, ein Bürgerrat ist ein Beratungsgremium, an dem Bürger teilnehmen. Da sind einfach Bürger eingeladen, beraten idealerweise ein politisches Thema und es gibt auch noch das zufallsbasierte Gremium. Das heißt, die Bürger, die dort an einem Tisch sitzen und beraten, werden per Zufall ausgewählt, also per Los gezogen, zum Beispiel aus dem Einwohnermelderegister. Und das bezieht sich natürlich auf das Experiment, was ich vorhin beschrieben hatte. Also dieses Experiment meinte ja, kann das überhaupt klappen? Und jetzt behaupten diese Politikwissenschaftler, dass halt dieses Experiment also durchaus Bestand hat und auf jeden Fall einsetzbar ist und die Politik eindeutig bereichern würde. Und eine weitere Konsequenz, die vielleicht in Zukunft benutzt wird, ist, dass Politiker durch ein Losverfahren bestimmt werden und sich gar nicht von selbst immer hocharbeiten müssen oder natürlich können sie sich auch freiwillig melden, aber dass auf jeden Fall eine Durchmischung in der Politik stattfindet.
Du, sag mal, Miguel, es gibt doch auch, also theoretisch ist es ja auch ein Losverfahren, wenn man, nachdem zweimal nicht die 50% erreicht worden sind, der Politiker einfach ausgelost wird. Kann man das damit nicht irgendwie gleichstellen? Also, es ist ja nicht wirklich, naja, wo ist denn der große Unterschied?
Wie zum Beispiel bei unseren Bürgermeisterwahlen, richtig?
Ja, genau.
Na, das, natürlich ist das auch ein Losverfahren, wenn man das so betrachtet, aber der hier betrachtete Fall ist, dass die Politiker von vornherein, dass man aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten, aus den verschiedensten Bereichen oder Jobbereichen, Umfeldern Menschen zusammenbringen kann, die dann gemeinsam alle Interessen vertreten können, die halt die Menschen bewegen bei uns in Deutschland und somit eine riesige Diversität zusammenbringen und somit halt alles vertreten, jede Volksentscheidung, also jedes auch Volksinteresse, dass das halt alles auf einen Punkt zusammenkommt und nicht jetzt so wie jetzt, dass sich Leute bereit erklären, aber es sind ja immer nur die gleichen Leute. Wir haben ja nicht so große Ansichten. Und bei uns in der Bürgermeisterwahl geht es ja nur darum, die Entscheidung zwischen zwei Personen halt zu treffen, sodass nicht 5000 Mal wählen müssen und halt nur, dass halt ein Bürgermeister gewählt wird.
Ja, also es geht natürlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, bei dem Losverfahren der Zukunft eben darum, dass später, wie du ja eben schon gesagt hast, so direkt von Anfang an einfach per Los entschieden wird und nicht irgendwie jetzt ausgelost wird, weil zwei Volksmassen, sage ich jetzt mal, sich nicht für einen entscheiden konnten. Ne?
Ja, genau. Das bringt das ziemlich gut auf den Punkt.
Ja, so zusammenfassend würde ich auf jeden Fall sagen, beziehungsweise muss man ja generell festhalten, dass die Demokratie eben ein lernendes System ist. Es müssen Anpassungen vorgenommen und eben auch mit Fehlentwicklungen gerechnet werden. Also ohne Fehler würde es ja auch irgendwie nicht vorangehen.
Und abschließend dazu habe ich nochmal zwei Zitate rausgesucht. Und zwar ist das einmal ein Zitat von Joachim Gauck. Das würde ich einfach mal vorlesen. Die Demokratie baut auf den freien Bürger, der Fantasie und Verantwortung nicht abgibt, an einen starken Mann oder eine starke Frau, die sagen, wo es lang geht. Wir, die Bürger, sind es, die über die Gestalt unseres Gemeinwesens entscheiden. Und dann noch einmal ein Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, müssen uns selbstbewusst um die Demokratie kümmern und auch wieder lernen, für sie zu streiten. Ich finde, das sind zwei sehr gute Zitate und ja, vielleicht könnte da jeder mal selber drüber nachdenken.
Diese und mögliche weitere Beispiele laden die Bürger zur Beteiligung an der Debatte ein, weil allein den Parteien überlassen nachvollziehbar keine Veränderung, keine politischen Innovationen systembedingt erfolgen. Aus sich selbst heraus ist das politische System nicht reformfähig. Es liegt, so schwer uns das fallen möge, an uns Bürgern im Sinne der Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier für die Demokratie zu streiten. Die Republika ist eben nicht nur eine Angelegenheit der sogenannten Politikerklasse, sondern eine Angelegenheit von uns allen. Wir sollten den Unterschied zwischen Politik und Parteienpolitik beherzigen. Nach diesem Unterschied sind wir als Demokraten eben auch Politiker. Um das wiederzuerkennen, mahnt uns Karl Popper, die Demokratie kann nicht besser sein als die Demokraten. Es sind die Demokraten, die für die Verbesserung arbeiten müssen. Das ist entscheidend. Es ist ein Unsinn, sich über die Demokratie zu beklagen. Die Antwort auf so eine Klage ist, was hast du getan, um die Demokratie zu verbessern?
Also ich würde dann jetzt was zu der jungen Generation sagen, also vor allem, wie sie sich einbringen will und vor allem, was Forscher darüber denken. Ja, also die Forscher beschäftigten sich halt nun schon länger mit der Jugend und auch vor allem mit ihrer Partizipation. Sie dachten halt, dass diese einfach, naja, man könnte sagen, keine Lust auf Politik hätten oder, naja, halt einfach viel mehr Zeit mit anderen Hobbys verbringen wollen, weil die natürlich teilweise auch mehr Spaß haben. Zumindest sowas wie Handy spielen oder YouTube-Videos gucken, halt Social Media. Aber es stellte sich heraus, dass sie es nur auf eine ganz andere Weise versuchen wollten, wie die Älteren. Ihnen sind ihre digitalen Gewöhnungen wichtig. Sie wollen schnelle und einfache Kommunikation. Und dabei hat der Zukunftsforscher Dirk Helbing die Meinung, dass man deutlich über die Überforderungen der Politik erkennen könnte. Und vor allem, dass wir uns mehr und stärker in die Demokratie einmischen sollten. Dabei sieht man vor allem durch die Digitalisierung und damit auch natürlich die Vernetzung der Gesellschaft, dass die Jugend sich viel mehr einbringt. Vor allem sieht man das bei den großen globalen Problemen, wie bei Fridays for Future. Dabei sind natürlich vermehrt die Jugendlichen da oder auch allgemein einfach die junge Generation, weil sie dabei auch viel mehr übers Internet machen kann.
Ja. In diesem Zusammenhang gibt es halt gerade viele Diskussionen über diese Digitaldemokratie. Gerade wie Ronja ja gesagt hat, weil die junge Generation sich über digitale Medien und digitale Endgeräte halt zum Beispiel auch einbringen wollen, halt dem Ganzen so einen modernen Touch geben wollen. Und zum Beispiel Adriana Groh, das ist die Leiterin von einer Organisation oder einem Förderprogramm, Prototype Found, ein Förderprogramm für offenes digital-soziale Innovation vom Bundesminister für Bildung und Forschung. Unter anderem, um digitale Werkzeuge für die Bürgerbeteiligung zu schaffen. Und die sagt zum Beispiel, ich glaube, die ganzen Plattformen, die wir benutzen, sind für viral, sind da, dass ich möglichst lange dort bleibe, mich über Sachen aufrege, verweile und endliche Werbeanzeigen klicke. Das ist nicht das, was wir brauchen, um uns demokratisch, politisch bilden und austauschen zu können. Weil dieser Austausch in Zukunft besser funktioniert, suchen Wissenschaftler und junge Aktivisten nach neuen Konzepten für diese Dialogdemokratie. Adriana Groh hat gemeinsam mit anderen zum Bundeswahlkampf 17 als Pilotprojekt eine App entwickelt, die genau dafür ausgelegt und designt ist, dass ich als Bürgerin oder als Bürger mit anderen Bürgern zusammen mit meinen gewählten Vertretern eine Art Kommunikation habe, so eine Standleitung, die man immer anzapfen kann. Weil das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Wir sprechen mit unserer Familie, mit unseren Arbeitskollegen, wir nutzen Apps, um uns ein Essen zu bestellen. Aber wir haben keinerlei digitale Möglichkeit, die nur dafür designt ist, perfekt Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern zu ermöglichen. Und gerade in dieser Hinsicht, finde ich halt, müssten wir in Sachen Digitalisierung und modernen Techniken für die Bürgerpartizipation im politischen Prozess, müssten wir eindeutig mehr reinstecken. Also mehr Wille, mehr Kosten, mehr Aufwand und halt mehr Engagement in diesen ganzen Bereich. Denn wie wir ja gesehen haben, momentan sind die Bürgerbeteiligung, also die Wahlbeteiligung auch sehr niedrig und wenn wir weiterhin so laufen, wie wir es bis jetzt tun, wird unsere politische Demokratie wahrscheinlich scheitern und nicht weiterhin bestehen. Na klar, die letzten Jahre hat es wunderbar funktioniert, aber so wie eine Demokratie weiterentwickeln. So.
Ja, also ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal einen Cut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass wir heute so eine, ja, meiner Meinung nach interessante erste Folge unseres Podcast aufnehmen konnten. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen.